freue mich, dass Sie dabei sind bei diesem Gottesdienst unter dem Thema Geborgenheit. Wenn wir uns auf dieser Welt umschauen, finden wir die Sehnsucht nach Geborgenheit in der gesamten Schöpfung. Bei den Menschen und genauso bei den Tieren. Ich hoffe, Ihnen fällt das auf, wenn Sie jetzt Spaziergänge machen, wie Tiere immer die Sehnsucht nach Geborgenheit kennen. Im Grunde, wie wir Menschen auch. Das ist ein Grundbedürfnis, Geborgenheit. Keiner liebt die Unsicherheit. Keiner liebt die Angst. Jeder möchte in einem Schutzraum leben, in dem er sich sicher und geborgen weiß, oder nicht? Die Sehnsucht nach Geborgenheit wurde am Anfang der Welt von Gott selbst abgedeckt. In der vertrauensvollen Gemeinschaft mit ihm hatten weder Ängste noch Unsicherheiten einen Platz. Es war alles, so sagt Gott in seinem Abschlussbericht, als er die Schöpfung sich nochmal anschaut und alles Revue passieren lässt, was er geschaffen hat, es war alles sehr gut. Und zu diesem sehr gut gehört auch, dass alles in Sicherheit und Geborgenheit und ohne Angst sich vollzog. Gott und Mensch lebten miteinander in einer ungetrübten Gemeinschaft, in einer Harmonie, in einem vollkommenen und beglückenden Vertrauen zueinander. Es war, wie wir sagen, das Paradies. Absolute Sicherheit und Geborgenheit. Und die Sehnsucht bei dem Menschen nach Geborgenheit brach in den Herzen erst dann auf, nachdem sie ihr Leben aus der Gemeinschaft mit Gott entrissen hatten, sich selbstständig gemacht hatten und nicht mehr unter seiner Führung lebten und sich gegenseitig als Menschen selbst zum Sicherheitsrisiko geworden waren. Mit einem Mal fürchteten sich sogar leibliche Brüder voreinander, bis dann Kain schließlich seinen Bruder Abel erschlug. Angst vor Gott gab es auch. Als der Mensch die Gemeinschaft mit Gott verlassen hatte und ausgestoßen war, aufgrund seiner eigenen Verfehlungen aus dieser Gemeinschaft, hatte er Angst vor Gott und versteckte sich. Und Gott rief hinein in diese Schöpfung, Adam, wo bist du? Und er hatte sich verkrochen in seiner Angst und war zu einem ungeborgenen Geschöpf geworden. Das Urvertrauen zu Gott war zerstört. Und das ist der tragische Anfang aller Ungeborgenheit. Und die Sehnsucht nach Geborgenheit ist aber geblieben in unseren Herzen. Die ursprüngliche Paradieserfahrung der Menschheit lebt in uns allen bewusst oder auch unbewusst weiter und gibt der Sehnsucht nach Geborgenheit ständig neue Nahrung. Unser Leben auf dieser Erde beginnt ja eigentlich mit der Angst. Und mit dem Gefühl der Ungeborgenheit. Machen wir uns doch einfach das einmal kurz bewusst. Da liegt das kleine Menschlein, wohlgeborgen und versorgt, gleichmäßig warm und gepolstert im Bauch der Mutter. Plötzlich ändert sich alles. Die Geborgenheit ist zu Ende. Oft stundenlang wird das kleine Wesen der Bedrohung durch die Geburt ausgesetzt. Und wenn dann endlich der Säugling aufschreit, ist er geboren. Das eigenständige Leben beginnt mit einem Schrei und einem Schreck. Viele beängstigende Erlebnisse schließen sich im Leben an. Die Eltern zuerst die Mutter, aber auch der Vater, sind der bergende Ort, der ruhende Pol, die Vermittler von Geborgenheit für die kleinen Menschen. Wie wichtig ist das für die gesunde Entwicklung? Es ist für das kleine Kind bedeutsam, dass es sich in der Familie und auch in der christlichen Gemeinde heimisch fühlen und geborgen sein kann. Sich geborgen fühlen, sich angenommen wissen, aufgehoben sein, zu Hause sein, das sind wesentliche Grundvoraussetzungen einer gelingenden Erziehung. Aber nach ein paar Jahren spätestens merkt das Kind, auch meine Eltern haben Grenzen und können die Sehnsucht nach Geborgenheit nur ansatzweise, unvollkommen und bestenfalls für kurze Zeit befriedigen. Ein ehemaliger Rauschgiftsüchtiger, der in Ungeborgenheit aufwuchs und dann eines Tages zum Glauben an Jesus Christus gekommen war und nun verbindlich in der Gemeinschaft und in der Geborgenheit mit anderen Christen zusammenlebte, hat seinen kurzen Lebensbericht in folgenden Sätzen zusammengefasst. Ich bin erst 6 Wochen hier in dieser Gemeinschaft der Christen. In meinem ganzen Leben habe ich mich nie glücklicher gefühlt. Hätte ich vor Jahren schon Jesus Christus kennengelernt, dann wäre ich wohl geborgen gewesen und nicht rauschgiftsüchtig geworden. Denn junge Leute suchen einen inneren Halt, Zufriedenheit, Geborgenheit. Das ist am allerwichtigsten, um mit dem Leben fertig zu werden. Rauschgifte stillen die Sehnsüchte des Menschen nicht. Sie erzeugen keinen Frieden und geben keine Antwort auf die menschlichen Probleme. Im Gegenteil, Rauschgifte zerstören den Menschen. Sie machen ihn seelisch und moralisch kaputt. Was der Mensch braucht, das findet er nur bei Jesus. Es gibt keine andere Lösung. Bei ihm bin ich geborgen. Soweit dieser Lebensbericht. In unserer Sehnsucht nach Geborgenheit unternehmen wir Menschen unheimlich viel. Für alles Mögliche schließen wir Versicherungen ab. Wir verschärfen die Strafgesetze, um im Rahmen dieser Strafgesetze irgendwie ein Stück Geborgenheit wiederzuerlangen. Wir versuchen mit allen Mitteln auf dieser Welt Frieden zu halten oder zu schaffen, und es gelingt uns doch nur sehr unvollkommen. So wichtig alle diese Dinge sind, um wirklich geborgen leben zu können, brauchen wir eine andere, eine neue Dimension, eine neue Beziehung, ein Leben in der frohen Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott durch Jesus Christus. Wir selber können die Sehnsucht nach Geborgenheit nur immer ein Stückchen, ansatzweise, zeitweise erfüllen. Wir möchten doch auch vielleicht mit dem Liederdichter Arno Pötzsch folgende Zeilen mitsprechen können. Er hat gesagt, du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, die er zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt. Wir sind von Gott umgeben, auch hier in Raum und Zeit, und werden sein und leben mit Gott in Ewigkeit. Das ist Geborgenheit in Gott. Und der Arbeiterdichter Fritz Wojcke sagte einmal, du bist in Gott geborgen. Lass nicht den Ängsten freien Lauf. Er schließt an jedem Morgen das Tor der Freude auf. Leben in Geborgenheit. Oder denken wir an Dietrich Bonhoeffer, der umgebracht wurde von den Nazis im Konzentrationslager und in der größten Tiefe seines Lebens konnte er von sich sagen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns, am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das Geborgenheit bei Gott. Aber das ist nicht die Erfahrung vieler Menschen. Viele Menschen leben ohne diese Erfahrung der Geborgenheit bei Gott. Und dann fragt man sich, wie kommt ein Mensch dahin? Wie findet ein Mensch zu einem Leben der Geborgenheit bei Gott? In einem alten Lied, das uns in der Bibel überliefert ist, im ersten großen Teil der Bibel im Alten Testament, finden wir das Liederbuch der Psalmen. Und in einem dieser Lieder, nämlich im 87. Lied, im 87. Psalm, im 7. Vers, wird uns der Weg gewiesen in diese Geborgenheit mit Gott hinein. Da heißt es, alle meine Quellen sind in dir, o Gott. Merkwürdiger Satz. Wenn man den Zusammenhang beachtet, ist da die Rede von einem fröhlichen Bekenntnis vieler Menschen, die auf den Berg Zion wandern und wissen, dort begegnen wir Gott und sie rufen sich zu, wie es Luther so schön übersetzt hat in seiner klassischen Bibel, sie singen im Reigen, alle meine Quellen sind in dir, o Gott. Dieser Satz darf uns eigentlich lebenslang nicht aus dem Sinn kommen. Dieser Satz ist eine der zentralsten Aussagen der Bibel. Dieser Satz ist genauso zentral wie der Satz aus dem Neuen Testament, 1. Korinther Kapitel 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Jesus Christus ist der Grund, der gelegt ist für unsere Geborgenheit. Dieser Liedtext ist nicht nur der wichtigste, sondern auch einer der schönsten in der ganzen Bibel. Gläubige Menschen aller Zeiten haben immer wieder das persönlich bekannt. Alle Quellen meines Lebens und alle Quellen meiner Geborgenheit liegen in Gott. Er ist zentral und schön, dieser Satz. Exklusiv, provokativ und radikal zugleich, wie wir noch sehen werden. Und dieser Satz ist nicht leichtfertig, sondern glaubwürdig bekannt und mit dem Lebensvollzug vieler Menschen abgedeckt. Dieser Satz beschreibt die Denk- und Lebensweise von Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, dass alle Quellen der Geborgenheit nicht irgendwo liegen, sondern nur in Gott allein. Diese Ausschließlichkeit, die in diesem Satz liegt, regt viele Menschen heute auf. Wenn hier die Leute sagen würden, das ist eine Möglichkeit, geborgen zu leben, neben vielen anderen, die es auch noch gibt, dann wäre das für viele noch erträglich. Aber das so intolerant, so absolut zu formulieren, alle Quellen der Geborgenheit liegen in Gott, das ist heute provokativ. Was heißt das denn? Das heißt zunächst einmal, keine einzige Quelle der Geborgenheit liegt in mir selber. Punkt 1. Alle meine Quellen liegen in dir. Zum Beispiel, die Quelle des Lebens liegt nicht in mir, sondern in Gott. Mein Leben verdanke ich nicht mir, letztlich auch nicht meinen Eltern, sondern das Leben verdanke ich Gott. Er ist der Autor meines Lebens, der Urheber mit allen Urheberrechten, die damit verbunden sind. Er sprach im Blick auf mich und auf jeden anderen Menschen, es werde. Und er wird auch den Schlusspunkt unseres Lebens setzen, denn wir haben gesungen, meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Quellen liegen in dir. Meine Herkunft und mein Ende bestimmt er. Und auch die Quelle der Liebe Gottes liegt nicht in uns, sondern in ihm. Niemand von uns ist in irgendeiner Weise Ursache der Liebe Gottes. Also, weil ich so gut wäre, deswegen liebt mich Gott. So sieht's von der Bibel her nicht aus. Sondern genau umgedreht. Gott liebt mich nicht, weil ich gut bin. Denn ich bin nicht gut. In mir und an mir gibt es nichts, was in den Himmel passen würde. Und an Ihnen auch nicht. Das sagt die Bibel. Titel, Positionen, charakterliche und materielle Habseligkeiten beeindrucken im Himmel niemanden. Gott liebt mich nicht, weil ich gut wäre, sondern weil er so gut ist. Das ist die Quelle der Liebe Gottes. Die Quelle der Liebe Gottes ist nicht in mir selbst. Darum hält diese Liebe auch durch, weil die Quelle in ihm liegt. Sie hält durch, auch wenn ich nicht auf der Spur Gottes geblieben bin. Gott liebt mich immer noch. Und Gott sucht mich zurückzugewinnen aus aller Ungeborgenheit in die Geborgenheit mit ihm hinein. Wäre die Liebe Gottes durch mein vermeintlich gutes Leben und meine Liebenswürdigkeit veranlasst, dann wäre diese Liebe längst erloschen. Ich darf mich von Gott geliebt wissen, obwohl ich nicht gut bin, obwohl ich ein Sünder bin. Und das vermittelt mir Geborgenheit. Je tiefer diese biblische Erkenntnis in mein Herz fällt und durch meine Gedanken geht, je eher empfinde ich Geborgenheit angesichts dieser selbstlosen Liebe Gottes. Nichts liegt in mir, auch nicht die Quelle der Rettung. Oder wie die Bibel das sagt, die Quelle der Erlösung. Auch die Quelle der Rettung und der Erlösung liegt in ihm, dem großen Gott. Das alles verdanke ich nicht mir selber. Es gibt kein Licht in mir, wie das manchmal philosophische Meinungen dargestellt haben, das Gott nur ein bisschen hätte entfachen und mehren müssen. Sondern die Bibel sagt, diese Richtung stimmt nicht, sie ist grundfalsch. Es ist keine Frucht da, die der Vater im Himmel nur noch in unserem Leben ein bisschen vermehren müsste und veredeln. Das haben die Humanisten aller Zeiten versucht und getan. Nein, es sind keine Werke da, die ich vor Gott geltend machen könnte, um mich selbst zu retten und in die Gottesgemeinschaft hinein zurück zu katapultieren. Das neue Leben kommt ausschließlich von Gott. Jeder von uns ist durch und durch, und da ist die Bibel ganz pauschal, und das ist das Radikale, durch und durch ein verlorener Sünder. Die Bibel sagt das so. Und wir alle haben nicht den Ruhm, den wir bei Gott eigentlich haben sollten. Wir sollten eigentlich ganz anders stehen. Aber alle sind wir durch unsere Lebensschuld von Gott getrennt. Verlorene Sünder von Geburt an. Wir müssen sterben und gehören nicht zur Welt Gottes. Das heißt, wir gehören nicht in den Himmel und passen nicht hinein. Und mit nichts kann jemand Gott beeindrucken. Er allein ist die Quelle unserer Rettung. Alle meine Quellen liegen in dir, Plural bitte. Und ausschließlich hören und sehen, alle meine Quellen, auch die Quelle meiner Geborgenheit, liegt in Gott und seiner Gnade, seiner Liebe, die in Jesus Christus, seinem Sohn, mir entgegenkommt. Und nehmen wir die Quelle der Weisheit und der Klugheit, der Lebensweisheiten. Sie liegt auch nicht in uns. Sie liegt nur in ihm. Gott allein ist die Quelle meiner Weisheit. Aus mir selbst weiß ich absolut nichts Wesentliches, auch wenn ich mit dem allerhöchsten Intelligenzquotienten ausgerüstet wäre. Wenn ich blendend alle Prüfungen bestehe und in jeder Hinsicht viel Erfolg habe, alle meine Quellen liegen in ihm. Dass ich das tun kann, ist nur Geschenk von Gott. Machen wir uns das bewusst. Keine dieser Quellen liegt in uns selber, sondern nur in ihm, unserem Schöpfer. Und die Bibel sagt, der Anfang der Weisheit ist die Ehrfurcht vor Gott. Damit beginnt's. Das demütige Bekenntnis, dass er Gott ist und nicht ich Gott bin. Er allein ist weise. Bei ihm allein ist die Erkenntnis von Gut und Böse, und zwar bindend für alle. Wer meint, in sich selbst klug und weise zu sein, der weiß noch nicht, wie es einmal ein Philosoph gesagt hat, dass er in Wirklichkeit nichts weiß. Ich muss wissen können und begreifen, dass ich in Wirklichkeit nichts weiß, es sei denn, es ist mir geschenkt. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das auch in der Bibel stehen könnte. Das heißt so: Den Acker deines Lebens kannst du nicht selber pflügen. Den Dschungel deines Lebens kannst du nicht selber roden. Und das Wort, das dir hilft, kannst du dir nicht selber zusprechen. Alle meine Quellen, so würden wir jetzt sagen, von diesem Psalmwort her, liegen in dir. Nein, Gott allein ist auch die Quelle der Weisheit. Wollen wir das demütig anerkennen und in dieser Abhängigkeit auch leben, dann haben wir einen wesentlichen Schritt in die Geborgenheit der Gemeinschaft mit Gott hineingetan. Und dann gibt es da noch eine Quelle der Lebensveränderung. Viele Menschen strengen sich an, ihr Leben zu verändern, und es ist so gut und so ernst gemeint, und das geschieht unter frommen Vorzeichen und es geschieht unter humanistischen Vorzeichen. Das ist sehr unterschiedlich motiviert, was dort irgendwo an Motiven im Hintergrund steht. Aber niemand kann sein Leben grundlegend ändern. Nur durch Gottes Kraft kann ich Sünden hassen und lassen. Keiner von uns ist auch in sich selbst die Quelle der Nächstenliebe. Weder der christlichen Bruderliebe, noch der allgemeinen Menschenliebe und schon gar nicht der Feindesliebe. In einigen Ausprägungen der heutigen Psychologie wird das ja anders behauptet. Und ich staune manchmal, wie auch einige fromme Bücher das so ein bisschen nachplappern und schwören bekehrte Menschen auf eine fromme Ich-Drehung ein, auf Nabelschau statt auf Kreuzeschau. Da wird aus dem Gottesgebot, dem Doppelgebot der Liebe, du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen und zweitens deinen Nächsten wie dich selbst, klammheimlich ein Dreifachgebot der Liebe gemacht. Nämlich du sollst auch dich selber lieben. Diese Lehre ist gegen die Heilige Schrift. Wenn die Selbstliebe die Quelle der Nächstenliebe wäre, dann legen alle meine Quellen nicht im lebendigen Gott allein, sondern dann würde zumindest diese Quelle der Liebe in mir selber liegen. Überall da, wo es gelingt, den Nächsten und sogar die Gegner zu lieben, hat diese Liebe allein ihren Ursprung in Gott. Beim anbetenden Betrachten seiner großen, unverdienten Liebe inspiriert mich der Heilige Geist zur Nächstenliebe. Dies geschieht aber nicht beim Betrachten meiner Liebe. In mir ist nicht die Basis für ein gottwohlgefälliges Leben. Der Liederdichter hat recht, wenn er sagt, an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde, was Christus dir gegeben. Das ist der Liebe wert. So kommt ein Mensch in die Geborgenheit hinein. Hat er den ersten wesentlichen Schritt getan, dass er die Quellen nicht in sich selber sucht, sondern in Gott allein. Also, keine dieser Quellen liegt in uns. Wollen wir Geborgenheit erleben, müssen wir nicht bei uns suchen. Und ein zweiter Hauptgedanke, keine einzige Quelle zur Geborgenheit liegt im Mitmenschen. So sehr wir uns bemühen, so ehrenvoll das ist, so wichtig das im Elternhaus ist, was ich vorhin gesagt habe. Und wir sollten noch viel mehr tun und wir können sicher auch noch viel mehr tun. Aber keine einzige Quelle im Blick auf die Ideen und Weltanschauungen der Friedensverhandlungen und der Abrüstungsversuche, die alle nicht zum Erfolg führen, um Geborgenheit zu vermitteln. Wir sind ja dankbar für alle Teilerfolge wenigstens, die wir hier und da erringen. Und wir freuen uns und begleiten das mit Gebeten, wenn man sich irgendwo zusammensetzt, um Friedensverhandlungen, Abrüstungsverhandlungen zu führen. Alles okay. Sollten wir noch viel mehr tun. Aber keine einzige Quelle ist da, die mein Leben und die Gesellschaft und den Menschen in seinem Herzen wirklich verändern könnte. Sie liegt nicht in mir, sie liegt nicht in den anderen Menschen. Denn Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft holen uns ganz schnell ein. Alle Philosophien, alle Weltanschauungen, alle Ideologien und von Menschen gemachten Religionen haben die Probleme trotz Jahrtausende alter Versuche nicht grundlegend lösen können. Alle wirklichen und dauerhaften Veränderungen gehen immer von Gott aus. Und diese Veränderungen laufen über seinen Sohn, Jesus Christus, hinein in unser Leben. Manche möchten im Mitmenschen so eine Quelle der Veränderung sehen, zum Beispiel, was heute für viele angesagt ist, in der therapeutischen Gruppe, wo die Psychologie, wo der Mensch von heute Heilungsprozesse von der Gruppe erwartet, irrt sie gewaltig. Miteinander reden kann gut sein. Nicht in jedem Fall. Auch nicht in all diesen Fällen, wenn all die Lasten aller Menschen auf mich einstürmen in der Gruppe und jeder seine Lasten erzählt, kann ich oft noch mehr belastet sein. Aber heilen kann das nicht. Heilen kann nur Gott allein. Alle meine Quellen sind in dir. Alle, wirklich alle. Nur er befreit vom Egoismus und macht mich selbstlos. Nur er hilft uns, nicht uns selbst nur zu finden, sondern uns selbst zu verleugnen und zu Christus hinzugehen und sein Kreuz auf uns zu nehmen und ihm nachzufolgen. Das ist der Schritt in die Geborgenheit Gottes hinein. Im Volksmund gibt es ja so ein altes Glaubensbekenntnis, das schon lange immer nachgesprochen wird und auch heute immer wiederholt wird: die Zeit heilt. In Wirklichkeit deckt sie nur ein bisschen zu. Aber letztlich heilt die Zeit überhaupt nicht. Sie lässt manches verblassen. Aber Gottes Wort sagt im Gegensatz dazu, in keinem anderen ist Rettung. In keinem anderen ist Heil als allein in Jesus Christus. In keinem anderen ist Geborgenheit als nur in der Gemeinschaft mit ihm. Also keine Quelle liegt in mir selber, dass ich sie aktivieren müsste. Und könnte. Keine Quelle zur Geborgenheit liegt im Mitmenschen, dass ich mich nur an ihn orientieren möchte und in der richtigen Gemeinschaft mit ihnen zu leben hätte, so wichtig das alles ist. Sondern alle meine Quellen sind in Gott. Welche denn? Die Quelle der Vergebung der Sünden. Zunächst. Niemand kann sich seine Lebensschuld selber vergeben. Die Schuld lässt sich weder wegpsychologisieren noch wegdiskutieren, noch auf Dauer verdrängen, das macht krank. Es gibt eine Wiederauferstehung unvergebener, unbewältigter, verdrängter Sünden. Mit Schwamm drüber und Gras drüber wachsen lassen, ist noch niemand geholfen worden. Sünden, so sagt die Bibel, müssen bekannt und vergeben werden. Ich will es mal sehr einladend formulieren. Das ist die große Einladung Gottes. Sünden dürfen bekannt werden in seinen ausgestreckten Armen, die uns in Jesus Christus, seinem Sohn, entgegenkommen. Da brauche ich keine Sünden zu verstecken, nicht zu verdrängen, nicht zu argumentieren, wer da alles dran schuld wäre, sondern ich darf hineinlaufen und darf ihm das Unterste meines Herzens nach oben geben und alles ans Tageslicht bringen. Und ich werde in diesen liebenden, einladenden Händen Gottes durch Jesus Christus aufgenommen. Die Quelle der Vergebung liegt in Gott durch Jesus Christus ganz allein. Und darin liegt ein ganz wesentlicher Schritt in die Geborgenheit Gottes hinein. Dass ich weiß, meine Sünden sind mir vergeben. Nichts trennt mich mehr von dem Gott, der alle Macht in den Händen hält, der den Überblick hat, der über alle Menschen verfügt und die ganze Schöpfung in seiner Hand hält und mein kleines Leben auch. Denken wir an das schöne Bild, das wir vorhin gesehen haben, von Steigerwald. Dieses Kind geborgen in der Hand, das ist die große Einladung unseres Gottes. Hineinzukommen in seine Hände, nicht im selbstherrlichen Direktkontakt zu ihm, sondern über die Vermittlungsstelle, die er eingerichtet hat, das ist sein Sohn Jesus Christus. Es gibt an Christus vorbei keine Verbindung zu Gott, sondern immer nur über ihn. Keine Rettung, keine Vergebung liegt im Menschen. Jesus ist die sprudelnde Quelle der Vergebung unserer Sünden. Und die Gewissheit der Vergebung macht unser Leben lebenswert und lässt uns geborgen sein. Denn dann weiß ich, nichts trennt mich mehr von Gott. Und dann setzt die zweite Quelle ein zu sprudeln in meinem Leben, wenn ich von dieser Quelle der Vergebung Gottes und seiner Gnade lebe und geborgen bin, weil die Gemeinschaft mit ihm wiederhergestellt ist, dann beginnt die Quelle der Heilung zu sprudeln. Viele leiden unter inneren seelischen Verletzungen. Mit psychologischen Tricks kommen wir da nicht entscheidend weiter. Aber Gott ist für jeden die Quelle der Heilung, bis ins Unterbewusstsein hinein. Wenn wir unsere Bitterkeiten, wenn du deinen Groll als Schuld bekennst, um Vergebung bittest und Jesus als deinen Retter aufnimmst und allen vergibst, die an dir schuldig geworden sind, dann kommt ein Friede Gottes über dein Leben und in dein Leben, der dich geborgen leben lässt. Heilung kommt in das Leben durch Jesus Christus. Mit einem Mal merke ich, ich trete in den Schutzraum Gottes ein. Da, wo die Menschen ursprünglich waren, dahin komme ich zurück, mitten in allen Ungeborgenheiten dieser Welt und unseres Lebens. Wer es dann einübt, in allen Dingen Gott zu danken, der erfährt eine umfassende Heilung Gottes. Immer weitere Schritte der Heilung vollziehen sich in seinem Leben. Und das lässt ihn immer mehr vollkommen werden. Das werden wir nie erreichen auf dieser Welt, sondern erst im Himmel werden wir vollkommen sein. Aber wir werden geborgen sein, weil wir merken, wir leben aus den Quellen Gottes. Und dann ist da zu nennen die Quelle des sinnerfüllten Lebens. Was tun Menschen nicht alles, um ihrem Leben Sinn zu geben? Man hat in den vergangenen Jahren gesagt, dass die Sinnfrage den Menschen nicht mehr vorrangig beschäftigen würde. Mag sein, dass das zum Teil eine richtige Erkenntnis gewesen ist. Die neuesten Umfragen zeigen schon längst, und das sagen noch nicht einmal die Christen, sondern das sagen viele, die Umfragen machen, die nicht Christen sind, dass die Sinnfrage heute eine der aktuellsten Fragen überhaupt ist. Und wenn ich den Sinn meines Lebens in mir selber suche und in meiner Umgebung suche und die Quelle meines Sinns nicht in Gott sein lasse, werde ich nie fündig werden. Was ist denn der Sinn meines Lebens? Mal kurz auf den Nenner gebracht. Zur Ehre des höchsten Gottes zu leben, ihm zu gehorchen und sich fröhlich für ihn einzusetzen, das macht das Leben lebenswert. Gottes Gaben zur Entfaltung kommen zu lassen, aus seiner Fülle Kraft zum Dienen empfangen, befreit von der dumpfen Sinnlosigkeit des Lebens. Gott ist wirklich allein die Quelle des sinnerfüllten Lebens. Und dann ist da noch eine ganz andere Dimension anzusprechen. Wir sprechen ja nicht nur vom irdischen Leben, sondern die Bibel entfaltet groß vor uns das ewige Leben. Und die Quelle des ewigen Lebens liegt wiederum nicht in uns, sondern ganz allein im lebendigen Gott. Gott hat unser Leben für die Ewigkeit angelegt. Die Frage ist nur, wo wir diese Ewigkeit zubringen. Bei Gott, in der Gemeinschaft mit ihm oder getrennt von ihm. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Eine dritte gibt es nicht. Wer an Jesus, den Sohn Gottes, glaubt, so sagt die Bibel, und damit macht sie uns ganz froh und hoffnungsvoll, der bekommt Neues, nämlich ewiges Leben aus Gott. Ein Leben, das uns auch im dunklen Tal unseres Sterbenmüssens und unseres Todes nicht verlässt, sondern aus dieser Dimension, dieser vergehenden Welt mit hineingeht in Gottes unvergängliche, ewige Welt. Das ist es. Alle meine Quellen, auch die Quelle des ewigen Lebens, liegt in Gott allein. Ich weiß, dass Menschen immer versuchen, auch die Quelle des ewigen Lebens in sich hinein zu verlegen, indem sie anfangen, fromm zu leben, gut zu leben, viel Gutes zu tun und sagen, das muss Gott anerkennen und dann habe ich ewiges Leben, das wird er mir irgendwie dann so belohnen. Ehrenwert gemeint und gute Taten sollten noch viel mehr geschehen, nur es haut nicht hin. Ewiges Leben ist ein Leben aus Gott. Auch die Quelle des ewigen Lebens liegt in Gott ganz allein. Und wenn ich geborgen leben will, muss ich im vergänglichen Leben wissen, ich habe ewiges Leben. Und nur so komme ich in die Geborgenheit Gottes hinein. Und dann beginnt ein unvorstellbares Glück. Freude und Wonne kommen in das Herz dieser Menschen hinein. Nicht ohne Probleme ist das Leben mit Gott, damit wir uns nicht missverstehen. Manchmal kommen sogar im Leben mit Gott neue Probleme, die habe ich vorher gar nicht gekannt. Weil Menschen mich ablehnen und mich nicht wollen, weil ich zu Gott gehöre. Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, muss das Kreuz auf sich nehmen. Muss ich selber verleugnen. Aber dann sollst du wissen, es lohnt sich, mir nachzufolgen. Ich bin bei dir. Ich steige mit ein in das Boot deines Lebens und lass dich mitten in allen Ungeborgenheiten dieser Welt geborgen sein, weil ich meine Schutzhände um dich ausgebreitet habe. Und dann wäre noch zu nennen die Quelle der Freude und des Friedens. Sehnen wir uns doch alle nach Frieden und Freude, oder nicht? Ich meine doch, alle meine Quellen sind in dir. Und diese Quelle ist uns auch in Jesus Christus geschenkt. Von ihm empfangen wir, was wir brauchen. Und wir empfangen es manchmal auch in der Gemeinde durch die anderen, die auch von dieser Quelle leben. Und aus dieser Gemeinschaft heraus werden wir von Gott, der einzigen Quelle, beschenkt. Mit dieser Geborgenheit, nach der wir uns sehnen. Auch der Quell der Freude liegt in Christus. Wir brauchen ihn und ganz besonders ihn. Wir brauchen ausschließlich ihn als unseren Retter. Und dann ermutigen wir auch einander, uns an Jesus Christus zu halten. Alle, haben Sie es gehört? Hören Sie es nochmal. Alle meine Quellen sind in dir. Keine einzige ist in uns, die grundlegend sprudelte, sondern sie kommen alle von Gott. Und was jemals ich weitergeben kann, muss aus der Quelle Gottes kommen und durch mich hindurchfließen. Ich habe gar nichts. Überlegen Sie mal. Sie können nicht einen einzigen Atemzug tun, ohne dass die Quelle Gottes Leben in Sie gibt. Gott brauchte nur Ihre Atmung jetzt zum Stillstand zu bringen und alles wäre vorbei. Das müssen wir uns bewusst machen. Alle, so absolut, alle meine Quellen sind in dir. Und es gibt keine Geborgenheit, ohne zur Quelle zu kommen, zu Gott zu kommen. Und zu Gott kommen heißt zu Jesus kommen. Ich kann zu ihm nicht kommen ohne Jesus Christus. Heute ist das ja ganz unmodern, sowas zu sagen. Ich habe das ja erst beim Fernsehgottesdienst, den wir ausgestrahlt hatten aus der Gemeinde, erlebt, wie unmodern das heute ist. Als dann mein Manuskript in die Redaktion ging, ich hatte den Text gewählt, dass Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und dann hatte ich das schlimme Wort für die Redaktion da reingebracht, dass es einen Absolutheitsanspruch Jesu gibt, der begründet ist. Und dann sollte ich das alles rausnehmen. Und ich habe gesagt, dann findet der Gottesdienst mit mir nicht statt. Dann sage ich ihn ab. Denn das ist die Wahrheit. Heute, in unserer Zeit, wird der Geist des Synkretismus, der Religionsvermengung, propagiert. Alle Religionen in einen Topf und jeder hole sich das Beste daraus. Alles in einen Topf, ein Topf. Hätten diese Leute nur einmal den Koran gelesen, was ich ein paar Mal getan habe, dann wüssten sie, dass er sich zur Bibel wie Feuer und Wasser verhält. Allah ist nicht der Gott, der sich offenbart in seiner Liebe als Vater, als Sohn und Heiliger Geist. Das größte Problem heute ist nicht der Atheismus, sondern der Synkretismus. Die Götter neben Gott, und die haben viele Gesichter und viele Namen. Was man zum Gott erhebt, kann der Materialismus sein, es können bekannte Leute sein und vieles andere. Damit haben wir es heute hauptsächlich zu tun, den Göttern neben Gott. Es kann auch der Fußballgott, siehe Japan und Korea, jetzt sein. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Entgegen dem Trend der Zeit sagen Menschen, die zum Glauben kommen, alle, wirklich alle meine Quellen liegen in dir, indem ich an dieser Absolutheit keinen Abstrich mache, sondern mich in die Arme Gottes flüchte, weil Jesus mich in diese Arme zurückbringt und ich nicht die Arme Gottes erreiche, ohne eine persönliche Beziehung zu Jesus aufzunehmen. Erst da beginnt die Geborgenheit. Und dazu darf ich heute einladen. Ich frage mich, warum ich dieses Vorrecht habe, heute hier zu stehen und in diese Geborgenheit in den Armen Gottes einzuladen, indem ich zu Jesus einlade und sage, Jesus trägt dich zurück, vergib dir deine Sünden, schenkt dir ewiges und sinnerfülltes Leben und trägt dich zurück in diese allmächtigen Arme Gottes. Und da kannst du mitten in allen Ungeborgenheiten des Lebens geborgen sein und Gott loben und ihm danken. Bist du bereit, heute dein Leben Jesus anzuvertrauen? Ich lade dich ein. Ja, was heißt, ich lade dich ein? Ich bin ja nur Sprecher Gottes. Er lädt dich ein. Er hat seine Arme ausgespannt. Und er sagt, komm, dieser Sonntag ist der Sonntag für dich. Komm zu Jesus und mit ihm zu Gott. Und dann beginnt das Leben in Gottes Geborgenheit. Wir wollen aufstehen, um miteinander zu beten. Vater im Himmel, deine Hände, deine Arme sind weit ausgebreitet. Sie kommen uns in Jesus Christus entgegen. Mitten in alle Ungeborgenheiten unseres Lebens bist du die Quelle, die einzige Quelle des Lebens. Alle unsere Quellen, egal welche wir nehmen, an welche wir denken, liegen in dir allein. Wir haben dich verlassen, sind unseren Weg selbstständig gegangen, sind zu Sündern geworden und unsere Schuld trennt uns so lange von dir, wie wir nicht zu Jesus gekommen sind. Deinem Sohn, der für uns gestorben und auferstanden ist und zu dem du uns jetzt einlädst, damit du uns wieder hast als deine Geschöpfe und aus uns Geschöpfen deine Kinder machen kannst, was du so gerne willst. Und nun weißt du, wer diese Einladung auch für sich selber jetzt hört und weiß, dass er gerufen ist, hilf ihm, deiner Stimme heute zu folgen. Und in diese Geborgenheit deiner mächtigen Arme
der Gemeinschaft mit dir hineinzulaufen. Hab Dank, dass du auf uns wartest. Amen.